Und die Details sehen wirklich nicht gut aus. Wir sehen jetzt Apothekensterben in allen Bundesländern. Nord, Süd, Ost, West, in den Stadtstaaten genauso wie in den Flächenländern.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen bei PZ Nachgefragt. Mein Name ist Lukas Brockfeld. Ich bin Redakteur für Politik und Wirtschaft.
Und ich bin Alexander Müller, Chefredakteur der PZ. Und ja, wir wollen heute so eine kleine Sommerspezialfolge machen. In Berlin haben die Sommerferien begonnen, andernorts auch schon. Wir sind in der parlamentarischen Sommerpause. Diese Woche war letzte Kabinettssitzung ohne die Apothekenreform. Aber dazu kommen wir später noch. Wir wollen erstmal so ein bisschen zurückblicken jetzt aufs erste Halbjahr und gucken, wo stehen die Apotheken gerade. Und ja, lieber Lukas, du hast dir ja die Mühe gemacht und alle Landesapothekerkammern abgeklappert und nach den Zahlen gefragt. Wir kennen alle den schlechten Trend, das Apothekensterben hält an, aber du kannst uns ja mal mit ein paar Details erhellen.
Ja, und die Details sehen wirklich nicht gut aus. Wir sehen jetzt Apothekensterben in allen Bundesländern, Nord, Süd, Ost, West, in den Stadtstaaten genauso wie in den Flächenländern. Allein in Nordrhein-Westfalen, dem größten Bundesland, sehen wir einen Rückgang von 3.719 Apotheken auf 3.651. Das ist ein Rückgang von immerhin 1,8%. In Bayern im Süden von 2.785 runter auf 2.744, ein Minus von 1,5%. In Niedersachsen von 1.710 auf 1.687 runter, minus 1,3%. Und auch in Sachsen im Osten von 907 auf 891, auch ein Rückgang von 1,8%.
Ihr merkt, der Lukas hat sich in die Zahlen reingefressen. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Wir fragen das am Ende der Folge nochmal ab. Nein, Spaß beiseite. Den Link zu dem Beitrag, wo die ganzen Zahlen stehen, den packen wir natürlich in die Shownotes. Dann könnt ihr nochmal gucken, wie das in eurem Bundesland ist. Aber man sieht deutlich, es ist ein flächendeckendes Phänomen. Und es ist auch, wie du gerade gesagt hast, es ist kein Stadt-Land-Gefälle, sondern eben auch in den Stadtstaaten.
Ganz genau. Das erklärte Ziel der Apothekenreform ist ja ausdrücklich die Stärkung der Apotheken auf dem Land. Aber wir sehen das Apothekensterben aktuell eben genauso in den Städten. Tatsächlich ist es so, dass in Bremen wir den stärksten prozentualen Rückgang von allen Bundesländern sehen. Bremen hat von 130 Apotheken zu Beginn des Jahres 2024 auf 125 Apotheken runter. Das ist ein Rückgang von 3,8%, der mit Abstand stärkste Rückgang in allen Bundesländern. Ist natürlich nur eine kleine Stichprobe.
Klar, da macht eine Apotheke mehr oder weniger einen großen Unterschied aus, aber trotzdem, es ist eben städtisches Gebiet und wir sehen das hier in Berlin ja auch.
Minus 1,8% in Berlin.
Über dem Durchschnitt, ne? Wenn ich die Zahl jetzt noch richtig im Kopf habe, über dem Bundesdurchschnitt dann sogar.
Ja, es liegt über dem Bundesdurchschnitt mit 1,8%. Und auch in Hamburg minus 1,6%, da sieht es auch nicht viel besser aus. Bedenklich ist auch, wenn man sich die Zahl der Apothekenneueröffnungen und der Schließungen ansieht. Wir hatten 2024 in ganz Deutschland nur 24 Apothekenneueröffnungen bisher und gleichzeitig 307 Apothekenschließungen. Das zeigt also, dass die Situation wirklich bitter ernst ist. Alex, was glaubst du, wie sich das in der zweiten Jahreshälfte entwickeln wird?
Ja, also man sieht erstmal, dass der Trend ernst ist und ich finde, man sieht auch deutlich, dass eine Umverteilung hier nichts helfen kann, weil einfach im System viel zu wenig Geld ist. Und ja, zweite Jahreshälfte sieht nicht besonders rosig aus, wenn man sich überlegt, dass jetzt eigentlich dieses Skonto-Urteil vom Bundesgerichtshof erst durchschlägt, die Einkaufskonditionen verschlechtern sich, das trifft die Apotheken ganz unmittelbar wirtschaftlich ziemlich hart. Und wir haben jetzt einen Tarifabschluss, der rückwirkend zum 1. Juli greift, also direkt praktisch die komplette zweite Jahreshälfte betreffen wird. Da haben sich der Arbeitgeberverband Deutscher Apotheken und die Apothekengewerkschaft Adexa darauf verständigt. Neuen Gehaltstarifvertrag, gibt ein bisschen mehr Geld, es gibt auch eine reduzierte Stundenzahl und einen Urlaubstag mehr. Also ja, wohlverdient, aber natürlich in den Apotheken schlägt das natürlich bei den Personalkosten durch.
Ja, das scheinen die meisten unserer Leserinnen und Leser auch so zu sehen. Wir hatten auf WhatsApp die Umfrage.
Genau. Können wir noch mal kurz die Werbetrommel rühren hier. Wer den WhatsApp-Kanal von uns noch nicht abonniert hat, gerne einfach mal auf einen beliebigen Artikel in der Online-Seite der PZ klicken. Da ist unten der Link oder auch der QR-Code. Da haben wir eine Umfrage gestartet. Das ist natürlich nicht repräsentativ für den Markt, aber ist der Trend, genau wie du sagst, war klar. Ich glaube, 3/4 haben gesagt, das muss so sein. Es ist richtig, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair zu entlohnen. Es gab da ja diese Debatte, ne? Die Saarländische Apothekerverein hat gesagt, sie treten aus dem ADA aus, also aus dem Arbeitgeberverband und wollen eben diesen Tarifabschluss nicht mittragen.
Und sie müssen es trotzdem machen, richtig?
Das scheint so zu sein, ja. Sie sind ja, glaube ich, noch gar nicht ausgetreten. Sie haben das jetzt angekündigt. Mit der Mehrheit der Stimmen im ADA-Vorstand wurde dieser Tarifabschluss getroffen und so wie ich das verstehe, sind sie tatsächlich dann gebunden an diesen Tarifvertrag bis zu dessen Ende, und das ist Ende 26, glaube ich. Also wird man mal gucken, wie das dann umzusetzen ist. Wir haben ja auch andere Kammerbezirke, in denen es keine geltenden Tarifverträge gibt oder mit anderen Tarifpartnern geschlossene. Am Ende ist es immer eine Wettbewerbsfrage auch. Also das Saarland ist nicht so riesengroß, dass vielleicht die Mitarbeitenden nicht auch in angrenzenden Bundesländern arbeiten könnten. Ja, ich finde es ein schwieriges Signal an der Stelle, und das Argument, das wäre jetzt politisch das falsche Signal an die Politik, lasse ich ehrlich gesagt nicht gelten. Denn die Apothekenreform ist sowieso noch lange hin, und das wäre ja wirklich fatal, wenn nun ausgerechnet die SPD und ein SPD-geführtes Ministerium das akzeptieren würde, das Argument, hier können keine höheren Löhne gezahlt werden, und sich davon weichkochen lassen würde. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, beziehungsweise man hat ja gerade nicht den Eindruck, dass es da überhaupt groß um inhaltliche Sachfragen geht oder um Argumente, die ausgetauscht werden, sondern man hat hier eine politische Agenda. Man möchte diesen Systembruch herbeiführen, und jetzt da auf den Rücken der Mitarbeiter irgendwie das noch so lange hinzuhalten von Apothekerseite aus und da nicht fair miteinander umzugehen. Ich glaube, das wäre wirklich für den Berufsstand das falsche Signal und würde auch das Problem in Apotheken, was ja auch ein Personalproblem ist im Übrigen, schon gar nicht lösen.
Apropos Systembruch. Am 21. August soll das Bundeskabinett endlich das Apothekenreformgesetz beschließen. Es wurde ja lange angekündigt, es hätte eigentlich schon in der vergangenen Woche beschlossen werden sollen. Das hat sich aber offenbar verzögert. Karl Lauterbach hat mir gesagt, dass es daran liegt, dass die Rechtsförmlichkeitsprüfung noch andauert und dass sie sich verzögert, weil Justizminister Buschmann aktuell im Urlaub ist. Das scheint aber nur die halbe Wahrheit zu sein, oder?
Ja, das ist schön. Das hätte er vielleicht auch wissen können, dass der dann im Urlaub ist und gar nicht bei der Kabinettssitzung dabei. Diese Woche ist anscheinend der Minister Lauterbach im Urlaub, deswegen ist es, da wäre es dann aus dem Grund formal nicht im Kabinett. Nein, aber Spaß beiseite. Du hast ihn ja gefragt, ad coram publico sozusagen bei der Pressekonferenz, und da hat er dieses Rechtsförmlichkeitsargument nochmal gebracht. Ja, es ist schwierig. Wir stecken nicht drin, aber was man so hört, ist das wirklich nur die halbe Wahrheit. Also es ist einfach anscheinend zu spät in die Ressortabstimmung gegangen. Also diese Rechtsförmlichkeitsprüfung, vielleicht für alle, die da nicht so drin stecken, das meint eher sowas wie die Gliederung, klare Bezüge zu den Anlagen oder eine vernünftige Regelung zum Inkrafttreten. Also eigentlich
so eine Formalie.
Formalien, genau, wo man sagt, okay, da bügelt dann das BMJ nochmal drüber, ob das alles sauber ist, so wie man vielleicht am Ende seiner Diplomarbeit nochmal guckt, ob alle Fußnoten stimmen, so stelle ich mir das vor. Aber tatsächlich ist es so, was hier noch aussteht, sind die großen Rechtsfragen, also die rechtssystemischen Fragen. Ja, da reden wir dann von sowas wie Kollision zu höherrangigem Recht, also EU-Recht oder eben auch Verfassungsrecht. Und da fällt einem natürlich gleich dieses Gutachten ein von Verfassungsrichter AD Udo Di Fabio, Klammer auf, von der Abt ein Auftrag gegeben natürlich, Klammer zu, der aber ja sehr wohl diese verfassungsrechtlichen Bedenken geltend gemacht hat gegen die Reformpläne. Und ich kann es jetzt gar nicht im Detail nochmal alles wiedergeben, aber den Beitrag dazu packen wir euch natürlich gerne auch nochmal in die Shownotes, könnt ihr das Gutachten nochmal durchlesen. Das heißt, wenn solche Fragen jetzt diskutiert werden innerhalb des Kabinetts, dann ist es wirklich eine andere Sache als Rechtsförmlichkeit. Und man kann da immer nochmal so ein bisschen das Ohr aufs Gleis legen, aber da gibt es schon eine gewisse Unzufriedenheit zwischen den Ministerien, was das Vorgehen von Lauterbach angeht, dass der quasi diese Ressortabstimmung mehr oder weniger selbstständig für beendet erklärt und die Sachen dann durchboxen will. Also Krankenhausreform ist das beste Beispiel. Das ist jetzt im Parlament, es gibt einen Kabinettsbeschluss zu, aber die Ressortabstimmung ist eigentlich noch gar nicht abgeschlossen.
Meinst du, die schaffen das bis zum 21. August?
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie sehr die das jetzt über den Sommer forcieren weiter, wie da die Abstimmungen laufen. Wenn es da grundsätzliche Bedenken gibt, und da gibt es ja Anhaltspunkte für, die haben wir ja hier auch schon besprochen. Also das ist ein Systembruch. Da wird der Beruf des Apothekers wirklich fundamental verändert, wenn diese Reform so kommt. Wir haben jetzt die Woche auch nochmal einen Beitrag gehabt vom Ulrich Laut, das ist der Hauptgeschäftsführer Kammer Hessen, der das dargelegt hat, und der ist Jurist, dass im Grunde der Weg zum Fremdbesitz damit geebnet ist. Und das ist ja was Lauterbach eigentlich ständig bestreitet. Er sagt ja, nein, wir halten an der inhabergeführten Apotheke fest. Aber die Folge dieses Gesetzes könnte eben genau das sein, dass man irgendwann als Pharmazieingenieurin, als PTA, wiederum aus seinem Grundrecht heraus klagen kann auf Berufsfreiheit. Und dann, ich kann es jetzt nicht so schön darlegen wie der Herr Laut, lest es euch nochmal durch bei uns, damit letztendlich der Betrieb eine Apotheke durch jedermann und auch eben durch Nicht-Apotheker erlaubt werden kann. So, und jetzt klammern wir es nochmal zu. Wenn diese Bedenken in einem FDP-geführten Justizministerium bestehen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch am 21. August doch mal holbrig wird.
Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Es bleibt
Lauterbach
spannend.
Hat versprochen, dass die Reform mit dem neuen Jahr in Kraft treten soll. Wird das zu schaffen sein?
Der Zeitplan ist sehr eng. Wenn man das alles hintereinander macht mit Bundesrat, dann Anhörung im Bundestag, zweite Lesung im Bundesrat und so weiter. Also es könnte vielleicht so gerade eben noch hinhauen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Es ist aber ja auch eigentlich fast egal. Also es sind jetzt schon so Formalien im Gesetz geändert worden, zum Beispiel was diese Honoraranpassung angeht. Die ist jetzt nicht mehr an ein festes Datum geknüpft, diese Umverteilung, sondern 3 Montage nach der ersten Woche des, also ne, diese typischen Formulierungen, wenn man so das flexibel hält. Für die Apotheken ist es nicht weniger schlimm, wenn das Gesetz erst im April kommt, muss man fairerweise sagen. Also die Chance würde dann eher bestehen, man kriegt das so weit hinausgezögert, dass wir irgendwann im Bundestagswahlkampf sind und das Ding gar nicht mehr verabschiedet wird. 1, 2, 3, 4 Monate, glaube ich, helfen den Apotheken nicht. Aber bis dahin ist noch viel Zeit und auch viel Gelegenheit einzugreifen. Wir haben ja den Kabinettsbeschluss, wir haben aber ja jetzt schon die nächsten Proteste, die angekündigt werden. Ich glaube, direkt in der Woche nach dem Kabinettsbeschluss.
Ganz genau, am 28. August
ja, danke,
soll
genau.
es in Erfurt und in Dresden große Proteste geben, von den Apothekerverbänden in Thüringen und Sachsen organisiert. Es soll eine gemeinsame Protestveranstaltung in Erfurt und in Dresden werden. Die Beiträge der Redner werden gestreamt und auf Leinwänden übertragen, sodass der Redner, der in Dresden eine Rede hält, auch in Erfurt zu hören sein wird.
Mhm.
Da gibt es anscheinend auch von anderen Apothekerverbänden große Zustimmung. Die Kollegen in Hessen haben schon angekündigt, dass sie die Proteste unterstützen und auch ihre Mitglieder aufgefordert, nach Dresden oder nach Erfurt zu kommen und wollen dafür sogar Shuttlebusse organisieren.
Mhm.
Und es sind ja auch noch diverse andere Protestmaßnahmen
geplant. Ich glaube, aus dem Norden wollen auch Verbände sich beteiligen und so. Ne? Also
ganz
das,
genau.
Das wird kommen. Jetzt sind natürlich in 3 Ostbundesländern dann auch genau Landtagswahlen. Das passt natürlich auch super. Da hat man
am 1. September.
Genau. Hoffentlich geht man dann mit seinem Thema nicht unter, aber zumindest ist vielleicht eine gewisse Awareness da bei den politisch Verantwortlichen und man kann da nochmal Druck machen. Also gut, die SPD ausgerechnet hat wirklich in den Ländern, leider muss man sagen, nicht mehr viel zu verlieren.
Knapp über der 5%-Hürde. Ich glaube,
ja,
in Sachsen bei 6% in aktuellen Umfragen.
Ja, das vielleicht könnte es noch entscheidend
der Geschichte
sein, wenn die Apothekenteams dann ihre Stimmen dann vielleicht doch noch, wenn es um die noch geht. Ja, also wir werden das sicherlich im Herbst weiter intensiv zu begleiten haben.
Das wird eines der großen Themen in der zweiten Jahreshälfte.
Aber ich freue mich, dass wir jetzt im Sommer vielleicht auch mal wieder uns um ein paar andere Sachen kümmern können und das Apothekengesetz mal für 1, 2 Wochen zur Seite legen können, oder?
Das stimmt. Bis zum 21. August erstmal Ruhe davor.
Okay, wir versprechen es euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.